Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Kaffeestulle Gin, Folge 39b.
Ja.
Nein, Folge 41. Wir grüßen euch und es ist sehr heiß.
Hallo.
Anna, hallo.
Hallo. Wir sitzen in unserem abgedunkelten Wohnzimmer und ich versuche wie eine Wahnsinnige das Haus kühl zu halten und terrorisiere den Rest der Familie. Ich habe heute Morgen schon meine jüngste Tochter angekeift, die also fröhlich die hat so Plissés und hat die so runtergemacht und so. Und ich bin da, ich so, bitte verrückt, mach das wieder zu. Das steht halt echt morgens voll die Sonne drauf, so bis um 11 und dann ist halt die Bude richtig warm.
Ach, bei uns ist das, wir wohnen ja unterm Dach. Ey, ich sag's dir, es ist so heiß bei uns. Aber zum Glück ist mein Büro im Erdgeschoss und wir haben so Außenjalousien. Das heißt, da kann man es ganz gut kühl halten.
Deswegen bin ich im Moment
sehr froh, dass ich die Tage nicht zu Hause verbringen muss.
Ja, also ich finde es jetzt bei uns auch echt total erträglich. Ich glaube, oben das Dachzimmer, wo die große ist, ich glaube, das ist langsam irgendwie, heizt sich halt schnell hoch. Aber wir überlegen wirklich, ob wir da oben, also ich hatte so einen Ventilator. Aber wenn das jetzt mehrere, also so wie letzten Sommer, so mehrere Wochen richtig heiß ist, dann weiß ich auch nicht, da müssen wir uns noch über was überlegen, ob man nochmal außen an den Fenstern was anbringt, damit halt nicht so viel
Hitze überhaupt reinkommt. Also Klimaanlagen sind natürlich erstens mega laut und zweitens ist es ja nun auch da nicht gerade nachhaltig.
Nee, gar nicht. Also, aber es gibt ja, also ich habe mich neulich mit einem Markisenbauer tatsächlich unterhalten, der halt auch gesagt hat, dass es diese sonnenabweisenden Stoffe tatsächlich gibt. Das heißt nicht Stoff, es heißt Tuch. Habe ich gelernt. Und dass man da sehr viel, was man halt sozusagen außen anbringt.
Das bringt auf
das
jeden
bringt
Fall
super viel, genau.
Ganz viel, bevor das auf die Glasscheibe fällt und die erwärmt.
Genau.
Was ich ja so schön finde, es gibt, also ich glaube, ihr habt das hier sogar zum Teil, sind diese kleinen Fenstermarkisen, die hat man auch im Süden oft, die dann eben nicht flach vor der Scheibe stehen, sondern wie so ein kleines Vordach.
Also das haben wir ja. Das haben wir ja hier auch.
Das habt ihr auch. Ich sehe das nur gerade hier bei allen Nachbarn.
Aber das ist ja, aber es funktioniert doch, aber es funktioniert nicht so gut. Also das, was so direkt auf der Scheibe ist, funktioniert wohl besser, habe ich gehört.
Ah, ja.
Keine Ahnung.
Okay.
Wir müssen das ausprobieren. Aber das soll gar nicht das Thema dieser
Sendung. Nein, das soll gar nicht. Stimmt. Diese voll die Finessen des Sonnenschutzes durch.
Genau.
Nein.
Falls ihr das immer schon mal, was ihr immer schon mal über Sonnenschutz wissen wolltet, euch aber nie getraut habt zu fragen. Heute bei Kaffeestulle Gin.
Können wir auch noch über Sonnencreme sprechen, wenn wir schon über
Sonnenhüte, Sonnenbrillen. UV-Schutzkleidung. Fällt uns noch was ein, wa?
Nee, also wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie wir, es geht um die Kinder mal wieder, ne?
Ja, ist schon
wieder
großen
so ein
Mutti-Thema. Ja.
Und zwar, wie wir damit umgehen, dass unsere Kinder jetzt auch sich die Nächte um die Ohren schlagen und wir, Curfew nennt man das auf Englisch.
Sperrstunde.
Sperrstunde. Ich weiß gar nicht, ob es gibt gar keinen Begriff dafür im Deutschen.
Doch,
nach
schon,
Hause kommt Zeit.
Nein, ich glaube schon, dass es Sperrstunde heißt, sozusagen im übertragenen Sinn, oder? Also, dass man das so sagt.
Wann. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall geht es darum, wann müssen die Kinder zu Hause sein, in welchem Alter, beziehungsweise wie setzt man das durch und warum?
Wieso überhaupt, genau? Wieso lässt man die nicht einfach draußen schlafen?
Ja.
Ja, und auch was sind so die richtigen Strategien für einen selber? Also erstens mal, wie wird man selber damit fertig, dass das plötzlich so ist? Ne?
Mhm.
Und, also das heißt plötzlich, aber dass es dann irgendwann so ist. Und auch, welche Strategien funktionieren eigentlich bei den Kindern dann so, wie wir uns das wünschen? Also sprich, gibt es irgendwas, was eine echte Einsicht herbeiführt bei den Kindern? Oder muss man sie austricksen? Oder muss man ganz streng und autoritär sein?
Ja, gut, das sind alles schöne Fragen. Ich weiß nicht, ob wir die beantworten können.
Nee, wir stellen
können.
Uns diese Fragen jetzt erstmal.
Genau. Also ich glaube, diese Folge wird wirklich auch so eine, wo es toll wäre, mal so ein bisschen Strategien und Feedback von den Hörerinnen zu bekommen. Einfach nochmal, vielleicht sind da ja so ein paar Hörerinnen da draußen, die schon ältere Kinder haben und die super Lösungen für sich gefunden haben und die mit uns teilen möchten.
Also ich möchte dich jetzt nicht desillusionieren, aber ich glaube wirklich, dass das nicht gibt. Ich
das
glaube,
ist ja
es
individuell
gibt kein,
und sehr verschieden.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Nein. Bei Kleinkindern kann man ja immer relativ gut die insofern lenken, sage ich jetzt mal, in die Bahn, in die man möchte, weil sie realisieren, ne, das und das passiert, dann möchte ich das vielleicht nicht, keine Ahnung, du sagst, zieh die Schuhe an, es ist kalt, das Kind zieht die Schuhe nicht an, latscht draußen in die kalte Pfütze, dann hat es gelernt, doof. Also so, weißt du?
Ja.
Das ist bei Teenagern, ja, funktioniert es ja nicht mehr. Weil das Problem ist ja, dass zum Beispiel jede 16-jährige Person, die ich kenne, denkt, dass sie die Welt komplett verstanden hat. Und dass gar keiner besser versteht, was los ist, als diese Person selber und schon gar nicht die Eltern. Ja,
ja, beziehungsweise die reflektieren das noch gar nicht mal. Die leben so im Moment mit ihren Freundinnen und Freunden, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, dass vielleicht zu Hause eine Mutter im Bett wach liegt und sich Sorgen macht und alle 3 Sekunden auf die Uhr guckt und sich fragt, wo ist sie wohl?
Ja, liegt sie schon tot am Straßenrand? Liegt sie schon
vergewaltigt im Busch? Ja, oder?
Ja, und das hört sich jetzt so an, aber es ist wirklich... Ich finde es wirklich dramatisch teilweise. Also je nachdem, wie ausgeprägt die Kinder diese Dinge so ausreizen, ne? Dieses Wegbleiben und...
Und Kind, du brauchst keine Angst haben, ich erzähle jetzt hier nicht deine ganzen nächtlichen Eskapaden.
Vielleicht erzähle ich die.
Nein!
Nein, aber ich finde, das ist ja total... Also ich glaube, alle Eltern, die ich kenne mit Kindern in dem Alter, teilen diese Sorgen. Und es ist auch ein Trugschluss zu denken, dass Eltern von Jungs diese Sorgen nicht haben.
Nein, ne? Also ich habe auch von Jungsmüttern gehört, die haben ja dann immer Schiss, dass die sich prügeln oder verhaftet werden, weil die irgendeinen Blödsinn machen.
Ja.
Das ist jetzt bei Mädchen vielleicht nicht so ein Riesenthema.
Kommt so drauf
aber an, gerade hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel auch eine sehr ausgeprägte Sprayer-Szene.
Mhm.
Und ich kenne da mehrere Jungs, die schon mal mitgenommen wurden von den Ordnungshütern.
Ja, ich kenne das auch, also von Freundinnen und so, wo die Söhne halt auch ganz nette Jungs übrigens, ne? Keine irgendwie kleinen Kriminellen auf dem Pfad in den Abgrund, sondern ganz normale Kids.
Nette.
Die aber auf solche Sachen kommen wie, keine Ahnung, die tunen sich irgendwelche Fahrräder, die sind dann nicht verkehrssicher, in Anführungsstrichen. Also, ne, die werden dann ständig von der Polizei angehalten, dann werden diese Räder aus dem Verkehr gezogen.
Ach echt?
Ja, solche Sachen. Das
hab ich noch nicht
gehört. Dann die Leute, die natürlich immer noch, auch noch nach 20 Jahren, S- und U-Bahn surfen.
Ja, oh Gott.
Und oben auf den oder Bahnen rumtouren.
Rumklettern an irgendwelchen Gebäuden, wo man nicht hin soll, auf Dächer oder Gerüste.
Runterfallen und tot sind.
So ja, was, ist also ich meine, auch gerade wieder passiert. Ja. Also.
Und das sind halt so Sachen, wo man immer denkt, okay, bei den Mädchen macht man sich irgendwie immer Sorgen, dass die, dass denen einer was ins Glas kippt oder dass die, das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Wo sind die, wenn die nachts unterwegs sind?
Ja.
Also wenn meine Große zum Beispiel im privaten Rahmen ist, dann bin ich meistens relativ entspannt, wenn ich weiß, sie ist bei Freundin XYZ und die machen da eine Party oder bei Kumpel XYZ und die sind irgendwo mit 20 Leuten sitzen die da im Garten und machen Feuer und trinken ein bisschen Bier und spielen Karten oder so ein Scheiß.
Ja.
Dann bin ich da irgendwie total entspannt und mir ist klar, dass dann wahrscheinlich da auch mal ein Joint rumgeht. Das ist mir aber wurscht, das brauche ich gar nicht wissen so, ne? Aber wenn die irgendwo draußen sind, im Sinne von in irgendeinem Club, wo sie mit einem gefälschten Ausweis reinkommen, das hat meine jetzt noch nicht gemacht, aber ich kenne viele, die das machen, und dann kommt halt irgendein Idiot und kippt den K.O.-Tropfen ins Glas oder
eben,
so.
Eben, du weißt es ja nicht.
Und das sind so die Sachen, das ist mein absoluter Albtraum, ja? Mhm. Solche Dinge. Und ich hatte gerade ein interessantes Gespräch mit meiner großen Tochter in einem anderen Zusammenhang darüber, wie wenig man in diesem Alter, also da ging es natürlich nicht um ihr Alter, sondern es ging so um 12-, 13-jährige Mädchen, schnallt, was um einen rum so tatsächlich alles läuft. Also dass sie zum Beispiel, wir waren nämlich unterwegs mit Freunden und die Tochter ist 12, die ist aber sehr groß, so eine große, sehr hübsche, ne? Mhm. Und dann ging meine große Tochter neben mir her und sagte, ey, guck mal, wie die Kerle die anglubschen, das ist ja schlimm. Und die kriegt das, das Mädchen selber, merkt das ja gar nicht. Und wenn sie es merkt, kann sie es überhaupt nicht einordnen. Und in Anführungsstrichen kann sie natürlich auch überhaupt nicht die Tragweite erfassen, je nachdem, was um sie herum passiert. Und dann meinte meine Große so, oh, das ist total krass. Und dann habe ich nur bei mir gedacht, ja, genau. Und es gibt genauso viele Situationen, in denen du so rumläufst und nicht schnallst, was um dich rum los ist, weil dir einfach die Lebenserfahrung fehlt dafür.
Ja, das ist, glaube ich, auch das größte Problem bei denen, dass denen die Lebenserfahrung fehlt und das Wissen, was alles... Ich meine, das ist ja auch gut, die sollen ja auch so sorglos zum Teil sein. Aber manchmal, ich meine... ist es halt ein bisschen leichtsinnig und dann treffen die manchmal eben nicht die richtigen Entscheidungen.
Ich finde das so schwierig. Das war nämlich das Gespräch, worauf es dann hinauslief zwischen mir und meiner großen Tochter, dass ich gesagt habe, ich hasse das als Mutter von Mädchen, dass diesen Scan um euch rum ständig machen zu müssen, mir immer zu überlegen, was erkläre ich euch jetzt, zu welchem Zeitpunkt, also in eurer Entwicklung sozusagen, muss ich euch sagen, wir leben leider in so einer total abgefuckten Gesellschaft, in der ich meiner 16-Jährigen sagen muss, stell niemals dein Glas irgendwo ab, dir könnte einer was da reintun, lauf nachts nicht allein nach Hause, willst du wirklich mit dieser kurzen, weißt du, so diese ganzen Sachen, wo ich mich selber höre und denke, oh Gott, aber als Mutter, die sich um ihr Kind sorgt, muss ich diese Dinge trotzdem irgendwann sagen. Ja, ja. Und das ist so, ab, das ist man richtig pervers. Man will dir aber
auch keine Angst machen.
Nee, genau. Und das balanciere mal aus.
Genau, ich finde das auch sehr schwierig. Also meine Große, die war zum Beispiel total schisserig, auch als kleines Mädchen. Die hat, ich weiß auch nicht warum, aber die hatte immer so Angst vor Fremden. Wenn ich mit der irgendwo war und dann kam jemand, der ein bisschen unheimlich aussah, dann ist die immer sofort so, war die so neben mir und hat mich so angefasst oder so untergehakt. Das hat sich irgendwann verloren, diese Angst vor Fremden. Aber ja, man will das ja auch nicht noch schüren.
Nee, natürlich nicht.
Dann immer zu ihr gesagt, du brauchst keine Angst zu haben. Ist nicht alle Menschen sind böse. Mm. Aber jetzt muss man das schon so ein bisschen relativieren und sagen, vielleicht passt du schon so ein bisschen auf. Gut, ich meine, sie ist ja jetzt, wird 18 dieses Jahr. Deswegen es ist sowieso schon seit einigen Jahren ihr klar, dass es da auch Dinge gibt, die nicht so toll sind. Die kriegt das ja auch mit über Freundinnen.
Was da alles passiert tatsächlich.
Genau. Und sie hat ja selber auch schon blöde Sachen erlebt. Und deswegen, denke ich, ist sie da schon auch vorsichtiger geworden. Bei ihr, also was bei uns eher das Problem ist, ist einfach so diese Sorglosigkeit von ihr, mit der sie nicht darüber nachdenkt, dass wir uns vielleicht Sorgen machen könnten. Ich bin ja bereit, ihr alle Freiheiten zu geben, wenn ich aber eine selbst die Sicherheit habe. Und wir hatten jetzt nämlich gerade in den vergangenen Tagen so die Situation, dass ich wirklich wach lag zu Hause, weil wir ihr keine Uhrzeit mitgegeben haben und ich davon ausgegangen war, weil Wochentag war, dass sie wahrscheinlich nicht so spät kommen würde. Und ihr Handy war kaputt. Sie hatte nur so ein altes Klapphandy noch von uns, ein Tastenhandy. Also WhatsApp ging auch nicht. Nur SMS und anrufen. Aber du willst ja dann auch nicht immer hinterher telefonieren, nee, genau, mitten in der Nacht. Ja. Ich habe dann zwar mal irgendwie eine SMS abgesetzt und gefragt, wann kommst denn du so heute? Einfach nur, es hätte mir schon echt gereicht, wenn sie geschrieben hätte, ich bleibe heute noch ein bisschen länger draußen. Dann wäre ich schon entspannt gewesen, hätte ich gewusst, okay, ich muss jetzt sowieso noch nicht mit der rechnen. Ich muss mir jetzt gerade keine Sorgen machen. Aber ich hatte halt überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Und dann kam sie um 6 Uhr morgens nach Hause und bis dahin war ich wirklich wach, ja. Also ich habe zwar ein bisschen mal so eingedöst, aber ich habe dann immer wieder mich aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt. Witzigerweise habe ich aus Versehen, als ich ihr dann eine Nachricht geschickt habe, einen Freund von uns angerufen auf FaceTime. Oh Gott. Ich habe das Handy so weggelegt und plötzlich, wenn du FaceTime machst, dann macht das ja so ein komisches Geräusch. Ja. Und ich so, was ist denn jetzt? Dann gucke ich da drauf. Dann war das... Das ist eigentlich ein Jugendfreund von mir, der wohnte mir gegenüber früher in Oldenburg. Und ich habe dann den im Studium auch wieder getroffen. Wir haben zusammen Jura studiert in Hamburg. Und der hat auch Töchter, das ist auch ein Mädchenpapa. Und dann habe ich, schnell auflegen. Und dann habe ich ihm aber gestern noch geschrieben und gesagt, hey, tut mir total leid, ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Und dann schrieb der... ich habe das erst vorhin gesehen, aber ich hoffe, sie ist mittlerweile halt zu Hause angekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, um 6, ich konnte dann noch eine Stunde schlafen, bis ich aufstehen musste, um die Kleine zu wecken. Und dann schrieb er nur, ja, jetzt kannst du vielleicht mal nachvollziehen, was deine Mutter immer so durchmachen musste früher. Weil die hat nämlich immer gesagt, wenn es irgendwie geht, komm doch bitte mit den Söhnen von den Nachbarn nach Hause.
Ach, das hast du schon mal erzählt.
Genau, und das war einer von denen.
Ich finde das immer so schwierig. Also ich habe gerade, also meine ist ja noch erst 16, wo ich dann auch immer denke, das ist halt auch noch voller Auswirkung sozusagen vom Jugendschutz. Ich habe heute Wortfindungsstörung, zu heiß. Vom Jugendschutzgesetz, also wo es ja auch ganz klare Regeln gibt, ne? Wenn die jetzt, also ich weiß, dass sie keinen gefälschten Ausweis hat. Also ich glaube zu wissen, dass sie keinen gefälschten Ausweis hat. Und,
wahrscheinlich lacht sie jetzt gerade.
Nee, aber dass sie, die ist halt nicht so, die hat halt nicht so eine Risikostruktur, sag ich mal so. Aber das schützt natürlich vor nichts. Und außerdem bedeutet das nicht, dass die...
Ich habe mir übrigens gerade ein Wasser eingeschenkt und nicht hier auf den Tisch gepinkelt. Falls
da bin ich aber froh. Das wäre auch was, du pinkelst auf den Tisch und ich quatsch einfach so weiter. Weil das macht sie immer so. Sehr lustig. Nee, aber ich finde, das sind eben so die zwei Sachen, ne? Die eigenen Ängste, mit denen man, ne, und auch so ein bisschen die Erwartung, dass man dass das eigene Kind dafür irgendwie auch eine Antenne haben müsste, wie man sich selber fühlt. Und ich glaube, das ist halt so der Irrtum. Das haben die in dem Alter
überhaupt nicht. Überhaupt gar
nicht. Und ich, das ist so, auf der einen Seite weiß ich das und auf der anderen Seite bin ich trotzdem immer wieder, renne ich immer wieder gegen diesen Punkt und ärgere mich dann auch. Ne? Wobei ich sagen muss, ich finde eigentlich, dass es bei uns bisher relativ okay läuft, weil wir hatten auch neulich wieder, also wir haben wir machen immer aus, wann sie losfahren soll, damit ich weiß, okay, jetzt noch eine halbe Stunde oder irgendwie so und dann müsste sie hier sein und wenn nicht, dann müsste ich mir Sorgen machen, so ungefähr.
Ja, das wäre für mich auch super entspannt.
Ja, so und dann haben wir aber eigentlich jedes Mal, gerade wenn sie dann irgendwie privat irgendwo ist, die Situation, dass sie mich dann antickert.
Und fragt, ob sie noch länger
und bleiben kann. Ob sie noch bleiben kann. Und ganz oft ist es tatsächlich auch so, ich würde ihr das ja auch gönnen. Also wenn sie bei ihrer Freundin ist und die sitzen da mit ein paar Leuten und haben wir es irgendwie gerade schön. Mein Problem ist dann immer nur, dass das hatten wir neulich nämlich nachts dann dieses Hin- und Her-Geticker, dass ich dann gesagt habe, ich würde es dir ja gönnen. Aber ich bin kurz vor der Ohnmacht, weil ich so müde bin und ich kann nicht schlafen, wenn du nicht hier bist. Und ich habe dann ihr tatsächlich auch geschrieben, sag ich, es tut mir leid, ich muss das noch üben, dass du nachts unterwegs bist oder so spät und ich dann nicht weiß, dass du jetzt irgendwo safe bist. Wahrscheinlich, wenn ich wüsste, dass sie woanders schläft, wäre es auch wieder anders. Und das ist halt so ein bisschen...
Das ist wirklich echt, ein Prozess. Ja. Das muss man, glaube ich, erst.
Und dann war sie aber ganz süß. Dann hat sie geschrieben, ja, ist schon okay, so, ne? Und dann hat sie sich irgendwie, ach so, ja, genau, das ist für mich dann auch immer noch so eine Versicherung, weil die hat ganz viele Freunde, Enge, mit denen sie auch echt ihre Wochenenden verbringt, im Westteil der Stadt. Und ich will nicht, dass die nachts alleine, sie ist dann die Einzige, die zurück in den Osten fährt. Die anderen wohnen alle da irgendwie näher beieinander. Und dann fährt sie, will ich nicht, dass sie alleine mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn fährt. Also hat sie so eine Taxi-App auf dem Handy. Und dann, je nachdem, wo sie ist, möchte ich eben immer lieber, dass sie mit dem Taxi als mit den Öffentlichen kommt, ne? Und was natürlich auch total privilegiert ist, wenn wir die Kohle dafür nicht hätten, weiß ich gar nicht, was ich machen würde. Mein Mann ist da immer so, der sagt, da müsste die halt um 12 zu Hause sein.
Ja. Ich habe jetzt von einigen Freundinnen gehört, es gibt ja auch so Alternativen, es gibt ja diese Sammeltaxen auch.
Ja, genau. Ne?
Also einmal dieses von der BVG, Berlkönig. Mhm. Und dann gibt es auch noch Clever Shuttle, heißt das.
Aber Berlkönig fährt nur in Ostberlin.
Die fahren. Ach, echt?
Ja, die fahren bisher. Also vielleicht rollen die das da noch auf.
Was ist das denn?
Weil vielleicht ist das ein Test, keine Ahnung. Aber in Westberlin kannst du nicht Berlkönig fahren.
Ah, okay.
Das ist zum Beispiel.
Clever Shuttle gibt es aber
noch. Okay.
Oder Clever, irgendwas so Clever. Egal, aber es gibt so Sammeltaxen, die sind dann viel günstiger. Und das müsste man sich nochmal angucken. Aber so machen wir das auch. Also ich habe auch zu ihr gesagt, bevor du irgendwo strandest und dich auf irgendwelchen gefährlichen Wegen nach Hause durchschlagen musst, nimm dir bitte ein Taxi. Die hat auch diese App, also Uber macht die dann, ne?
Ja, sie macht hier MyTaxi.
Naja.
Und das ist dann auch immer so, bei MyTaxi kannst du halt auch die Fahrt zum Beispiel teilen. Da bin ich auch immer ganz froh, weil wenn die dann zum Beispiel was getrunken hat, und dann bin ich auch immer so ein bisschen, denke ich immer, wer weiß, was da für ein Tag, also ist jetzt so blöd, aber das sind halt so irrationale Überlegungen und Ängste, die ich dann so habe, dann denke ich, dann steigt die betrunken in das Taxi, wer weiß, was das dann für ein Fahrer ist und was der da im Schilde
führt. Und dann kannst du dir mit einem anderen Fahrgast
sie steigt ins Taxi und dann kann sie in der App diese Fahrt teilen und dann sieht der Fahrer das auch und dann...
Gut, aber das ist ja bei Uber zum Beispiel auch so.
Ja, weil, keine Ahnung,
Uber... Da siehst du ja, wie der... Also wir haben das so, dass das über meine Kreditkarte abgerechnet wird. Und dann kriege ich auch die Bestätigung und da steht auch drin, wie der Fahrer heißt.
Das ist ja auch so. Trotzdem könnte theoretisch... Also ich weiß nicht, es ist vielleicht auch nur... Aber das sind halt so Sachen, wo ich dann versuche, mich zu beruhigen. Und ich war dann ganz froh, als wir dieses Gespräch sozusagen hatten, dass sie dann so verständnisvoll war und irgendwie sagte, ja, ist schon okay, ich verstehe. Also so.
Also das hat meine auch das Verständnis. Die sagte dann auch gestern, oh, das tut mir total leid. Und ich habe mir das nicht so klar gemacht. Aber wir hatten ehrlich gesagt dieses Gespräch schon öfter.
Ja.
Und klar, ich kann das ja auch verstehen. Man sitzt irgendwo und es ist lustig und dann wird getrunken und gegackert. Und plötzlich ist es schon 2 Stunden später, als man dachte. Aber also mein Mann und ich, wir haben echt heute Morgen da gesessen und überlegt, was können wir denn machen, damit wir uns selber Seelenfrieden verschaffen. Und wir müssen wirklich nochmal mit ihr reden. Ich glaube, dass Kommunikation ist wirklich das Wichtigste. Also, ne, dass man einfach so ungefähr weiß, wie lange sie unterwegs ist und mit wem. Und dass die dann einen auch informiert, wenn sich die Pläne ändern. Dass man dann einfach nochmal eine Nachricht bekommt und wir bleiben jetzt doch noch länger, ich fahre jetzt noch mit sowieso da und dahin. Und da ist natürlich aber die Voraussetzung, dass sie auch ein vernünftiges, funktionierendes Handy dabei hat oder von einem Handy von einer Freundin schreibt.
Ja.
Dass wenn ich dann nachts aufwache und nachgucke, wo ist sie denn? Sie ist noch nicht da. Und dann aber in meine Nachrichten gucke und sehe, okay, sie ist noch da und da. Und dann bin ich ja wieder beruhigt.
Ja, ja, eben. Also das sind halt auch so die Sachen. Also ich glaube, gut, jetzt ist deine irgendwie sozusagen fast 18, die hat Abitur gemacht.
Die hat übrigens bestanden.
Yay!
Morgen ist die Zeugnisvergabe.
Herrlich, das ist echt toll. Aber das ist dann, finde ich, nochmal eine andere Situation. Also erstens mal ist die jetzt schon ein bisschen länger so im Berliner Nachtleben unterwegs. Ne?
Naja, und hat eben schon auch so ein nicht im Nachtleben. Die treffen sich ja im Park und treffen sich bei Freunden. Aber dass sie jetzt in Clubs geht, das macht sie eigentlich auch noch nicht so lange. Also da kommt sie auch meistens nicht rein, weil sie ja noch nicht 18 ist.
Ja, ja, eben. Also ich höre das halt jetzt so aus dem Umfeld von meiner Großen, dass da einige von den Mädels aus dem Umfeld, also aus der Schule oder so, echt gefälschte Ausweise haben und die haben dann halt irgendwelche auch älteren Kerle am Start und dann gehen die irgendwo in irgendwelche Clubs, wo ich dann immer
denke. Die sehen ja auch sowieso alle älter aus, ne?
Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass die aussehen wie 22. Also weißt du, was ich meine? Das auf keinen Fall. Also das ist so gut zwischen 16 und 18, das ist jetzt von der Optik her nicht so viel Unterschied, da gebe ich dir recht. Aber da sind teilweise halt auch so 15-Jährige dabei, die dann da irgendwie so, wo ich dann immer denke, Alter, krass. Ey. Und ich tue mich echt immer schwer, da so eine Balance zu erkennen, auch sozusagen, wie gehen denn eigentlich andere Eltern damit um, zwischen man lässt die so laufen, also man lässt die natürlich sich auch ausprobieren und selber irgendwie mal checken, wie ist das denn so, ne? Und auf der anderen Seite.
Hofft, dass auch das Beste
auskommt. Genau, nee, und auf der anderen Seite dann tatsächlich so diese Leute, die sagen, ach na ja, die sind jetzt groß, weißt du, wo ich mir immer dann denke, okay, dann geh doch mal um 23 Uhr irgendwas durch den Weinbergspark und guck mal, was die da so machen, oder durch den Friedrichshain.
Der Ballermann der Jugend.
Der Ballermann der Jugend.
Ja, wirklich.
Und ich finde das wirklich, also ich will jetzt, ich meine, man wird natürlich, ich merke das an mir selber auch, dass man immer spießiger wird und so, aber darum geht's mir gar nicht, mir ist das doch egal. Natürlich sollen die sich auch betrinken, natürlich knutschen die rum, natürlich geht da irgendwie ein Joint rum, aber tatsächlich.
Du, aber das ist ja, wenn es nur das wäre.
Ich wollte also gerade sagen, genau, da gehen ja zum Beispiel im Weinbergspark noch ganz andere Sachen ab.
Also ich glaube, dass der Drogenkonsum bei den Mitte-Kids leider viel extremer ist, als wir Eltern uns das klar machen.
Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass meine immer schön
und in unsere Westen beiden, unsere Kinder gehen auch auf zwei Schulen, die dafür bekannt sind, dass da ziemlich viele Drogen konsumiert werden, ne? Also beide. Und das ist schon echt, das ist auch so eine Sache, die mir so Sorgen bereitet, dieses ganze Drogenthema.
Vor allen Dingen ist da ja dann irgendwann so ein Punkt erreicht, wo du halt auch mit Kommunikation unter Umständen nicht mehr weiterkommst, ne? Also wenn ich so sehe, ich kenne halt auch tatsächlich einige Fälle, wo die Kinder so mit 16, 15, 16, das ist echt irgendwie ein heikles Alter. Wenn die dann mal älter sind und sind dann stabil, dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann passiert, es ist wirklich so. Aber diese 14-Jährigen, die schon so dahin geiern, dass das die coolen Leute sind, die irgendwas Cooles machen und ich die dazugehören halt wollen.
Dass die Hirnentwicklung abgeschlossen ist, ja.
Und dann die 15-, 16-Jährigen, die dann da irgendwie irgendwelchen vermeintlich coolen Typen hinterher geiern, die aber eigentlich nur ihre Pillen verticken wollen. Und wenn du dann nicht als Kind oder jugendlicher Mensch dann ein gutes Sensorium hast, was die tatsächlich von dir wollen, in Anführungsstrichen, ja, dann bist du halt ganz schnell in Summen.
Und vor allen Dingen Umfeld. Auch, und so stark bist, dann eventuell auch eben zu Nein widerstehen, zu sagen,
ja.
Ne?
Ja.
Auch wenn alle anderen mitmachen. Das ist echt ein riesengroßes Thema. Und ich habe das auch wirklich unterschätzt, muss ich sagen, wie präsent das ist. Also das ist mir jetzt wirklich erst klar geworden, nachdem ein Kind durch die Oberstufe durch ist und ich viele, viele Storys gehört habe, die mehrere Razzien an der Schule hatten. Da wurden Kids aus dem Unterricht verhaftet und mitgenommen. Also gerade der ein Jahrgang ist da bekannt, der ist, glaube ich, ein oder zwei Jahrgänge unter meiner Großen, der Jahrgang. Da haben die dann auch richtig wirklich vier Jungs dann aus dem Unterricht abgeholt, verhaftet und Leibesvisitation und richtig schlimm. Und das ist schon echt krass. Und was da im Weinbergspark abgeht, das ist echt ganz schön heftig. Und meine Kleine geht da jetzt auch schon hin, ne? Also die ganze Unterstufe geht da in den Freistunden oder nach Unterrichtsschluss hängt die da auch rum. Ist ja auch gut, dass ja auch oben großer Spielplatz. Aber das geht irgendwie alles so nahtlos ineinander
über. Ja, das ist, ich finde das auch wirklich, also ich hatte neulich eine Situation, da war die Große, die haben eine Überraschungsparty gemacht für eine Freundin und waren bei irgendjemandem zu Hause und haben dann angefangen, Bierpong zu spielen und ich weiß nicht was. Und irgendwann wurde das, glaube ich, den Eltern zu bunt. Jedenfalls haben die da irgendwann gegen Mitternacht rausgekegelt. Und dann, meine Große, die war irgendwie so ein bisschen angekränkelt und ich glaube, die hatte auch schon ein bisschen getankt, ne? Weil die waren, haben sich, glaube ich, schon um 6:30 oder so getroffen.
Ja, da hat man ja
und haben dann da an, genau, und haben dann da angefangen irgendwie noch zu backen oder irgendwas, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatten die ganz Zeit zu trinken schon vorher. Und dann rief sie mich an und sagte, oh, ich fühle mich nicht so gut, ich glaube, ich komme nach Hause. Die anderen gehen noch in den Weinbergspark. Und ich so, alles klar, kommst du sofort nach Hause? Nein, habe ich nicht gesagt. Aber ich habe mich dann hinterher mit ihr unterhalten und sie meinte dann so, da sind halt so Leute dabei, die sonst nie, eigentlich nie ausgehen. Und das ist nämlich dann natürlich genau, das sind genau die, die es dann halt auch nicht einschätzen können. Ne?
Ja, so. Die dann total abstürzen.
Ja, und die dann auch tatsächlich in Situationen laufen, die sie nicht verstehen. Die verstehen dann gar nicht, was da gerade vor ihren Augen passiert, möglicherweise, weißt du?
Ja. Was ja auch so krass ist, gerade wo du Bierpong sagst, Bierball spielen die ja, ne? Das ist ja dieses Saufspiel, was die wirklich alle spielen. Das ist so extrem. Die haben ja sogar die 12. Jahrgänge von den ganzen Schulen oder die ganzen Abschlussjahrgänge von den ganzen Schulen hier im Berliner Innenbereich, die haben ja dann tatsächlich nach Ende der Prüfung ein Bierballturnier im Friedrichshain hier gemacht, wo dann alle kamen und gegeneinander angetreten sind. Ich weiß, es muss ziemliches Gelage gewesen sein, weil du musst ja eben Bier trinken, um teilzunehmen an diesem Wettstreit. Und wenn du sehr schnell sehr viel Bier trinkst, kannst du dir ja vorstellen, wie dann die Mannschaften danach so drauf waren. Echt krass.
Ja, das hat irgendwie echt überhand genommen in den letzten ein, zwei Jahren, oder?
Mit total. Und die fangen auch immer früher damit an. Also wenn ich da mal durch den Park gehe, ich arbeite ja nicht weit davon entfernt, die fangen erstens am Tag immer früher damit an und auch altersmäßig immer früher damit an.
Die Frage ist halt, wie geht man damit um, ne, als Eltern? Also was machen wir? Also ich natürlich rede ich mit meinen Kindern permanent darüber. Ich glaube, die sind da auch schon so, die kennen die Kassette Mama, schon, genau.
Ich weiß.
genau, und dann kommt immer, also meine Große, wie gesagt, die ist Gott sei Dank eigentlich bei den meisten Themen, die so dazugehören, also spät nach Hause kommen, Drogen und Alkoholkonsum, wo hält man sich draußen auf, wenn man unterwegs ist, was ist irgendwie die safe Art und Weise, nach Hause zu kommen und wie stehen wir in Kontakt und so weiter. Also ich sage zum Beispiel zu der auch immer, mach deine Daten an, dass ich im Zweifel sehe, wo du bist, nicht um dich zu kontrollieren, sondern wenn mal irgendwas ist.
Das haben wir zum Beispiel nicht mehr. Das hat die Große dann irgendwann hat sie gesagt, ich will nicht mehr, dass ihr seht, wo ich bin, dass ihr mich immer trackt. Kann ich auch, fand ich auch nachvollziehbar. Also bestimmt seit einem Jahr oder so können wir sie nicht mehr orten. Und das finde ich auch, nachvollziehbar.
Mhm.
Wenn sie Schiss hat, es gibt ja so eine App, ich komme gerade nicht drauf,
ja, die heißt sie denn nochmal?
Habe ich dir, glaube ich, sogar erzählt.
Ja, die heißt irgendwie sowas, nee, nicht.
Ja, gucken wir nach,
ja, sagen genau.
Also da kann man dann tatsächlich Bescheid sagen und man kann sich da vorher vernetzen mit Leuten, die man dann sozusagen als seine Wegbegleiter auswählt. Das
ist irgendwas mit Guide, ne? Ist das nicht von irgendeiner Versicherung? Ich glaube ja. Genau, man vernetzt sich mit Leuten aus seinem, also mit denen man sowieso schon, also aus seinem Telefonbuch sozusagen.
Genau, mit Kontakten. Wayguard
heißt Wayguard,
das. Nicht genau. Guide, und das ist in Zusammenarbeit mit der AXA-Versicherung.
Ja, genau.
Und man kann dann sozusagen, wenn man sich auf den Weg macht, einen der Kontakte, die man schon vorher abgemacht hat und wo man sich schon verbunden hat, darüber informieren, wo man sich jetzt auf den Weg macht und wann man denkt, wo anzukommen. Und dann sieht diese Person, die mit der man dann verbandelt ist, sozusagen, wo man gerade ist. Also dann wird man tatsächlich getrackt von der App. Und wenn man zum verabredeten Zeitpunkt nicht am Ziel erreicht, dann kann man erstmal die Person anrufen. Und wenn dann keine Nachricht kommt und die Person nicht erreichbar ist, dann geht sofort ein Notruf raus an die Polizei.
Mhm.
Also ich glaube, da gibt es auch noch so mehrere Abstufungen. Und,
okay.
Und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, wenn jetzt gerade keiner deiner Kontakte online ist, dass du dann auch von diesem Wayguard-Team dich begleiten lässt, dass dann einer von deren Mitarbeitern guckt.
Es gibt auch dieses Heimwegtelefon. Wir verlinken das nochmal dann in den Shownotes.
Genau.
Das funktioniert auch so, dass du tatsächlich jemanden anrufst. Also du hast eine Person am Telefon, mit der du sprichst, während du auf diesem Weg genau, bist.
Genau, das gibt's auch.
Das ist dieses, ich glaube, es heißt Heimwegtelefon, das gucken wir nochmal nach.
Aber meine hat das noch nie benutzt. Sie hat sich's auch eingerichtet, aber zum Glück war sie noch nie in der Situation, dass sie Angst hatte. Und was man auch sagen muss, ist, dass ihr Freundeskreis, der wohnt zum Glück komplett fast so in unserem näheren Umkreis.
Das ist natürlich ein Vorteil.
Und die gehen auch wirklich nur in unserem Kiez meistens aus und hängen dann da halt im Park, jetzt gerade auch in den wärmeren Monaten, rum oder gehen in irgendwelche Kneipen und Spätis hier in der Nähe. Und deswegen hat die auch keine langen Wege und meistens eben auch noch einen Teil der Strecke mit anderen Leuten, die in der Nähe wohnen.
Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne, dass du nicht alleine unterwegs
bist. Das macht mir, und das ist eben auch eine sichere Nachbarschaft, in der wir wohnen. Da muss man auch keine Angst haben.
Aber das sind halt, genau das wollte ich eben sagen, das sind halt so diese Dinge, die man irgendwie so, finde ich, für sich selber klären muss. Wie gehe ich damit um und wie kommuniziere ich darüber mit meinen Kindern? Und ich meine, mit meiner Großen habe ich irgendwie bisher zumindest insofern Glück, weil die eigentlich immer auch mit mir redet, ja. Mhm. Mein Sohn, der ist jetzt noch gar nicht in dem Alter, weil der mit seinen 12 Jahren, der interessiert sich überhaupt noch nicht für irgendwie solche Dinge. Aber wenn der keinen Bock hat, dann redet der auch nicht mit mir. Also so, da bin ich mal, da weiß ich nicht, was ich dann für eine Strategie anwenden muss.
Könnte ich mir bei unserer Kleinen auch vorstellen. Die ist nicht so mitteilsam wie unsere Große, dass da vielleicht auch weniger Informationen bei mir ankommen.
Ja, und dass der sich, also bei meinem Sohn könnte ich mir halt zum Beispiel auch vorstellen, dass der sich bei bestimmten Dingen weigert, weißt du, mit mir darüber zu sprechen. Ja. Oder dann genau dieses, ach Mama, ich habe das doch im Griff, ich weiß es doch alles und so.
Die neigen ja auch zur absoluten Selbstüberschätzung.
Ja, das ist halt das Alter. Mhm. So, ich habe die Welt verstanden und deswegen komme ich auch total klar.
Und die machen auch manchmal so bescheuerte, die ziehen so merkwürdige Schlussfolgerungen.
Ja.
Also so, ist langweilig hier, dann besaufe ich mich jetzt. Nicht, ist langweilig hier, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja. Das ist so,
Ja, auch, also das ist natürlich auch sowas, was man irgendwie erst einüben muss. Ich glaube, ein Teil der Herausforderungen, der wir uns irgendwie so als Eltern stellen müssen, ist ja tatsächlich normalerweise bisher, von Babyzeiten bis jetzt, bis Teenager, hat man eigentlich in weiten Teilen sehr viel Einfluss oder zumindest noch Überblick über das, was die Kinder so machen. Und man ist viel mehr in dieser Rolle, sie tatsächlich zu begleiten. Ne?
Ja.
Also es fängt damit an, dass du die, keine Ahnung, dass die irgendwann allein in ihren Betten schlafen können. Irgendwann gehen die auch, musst du am Spielplatz nicht mehr mit in der Sandkiste sitzen, sondern sitzt irgendwo auf einer Bank oder so. Weißt du, so dieser Abstand tatsächlich, so, der wird immer größer. Aber jetzt ist es halt tatsächlich irgendwie so ein, wie soll ich das sagen? Also ich habe immer so das Gefühl, das ist jetzt so ein Schritt, den die Kinder dann von einem wegmachen und das endet damit, dass sie tatsächlich nicht mehr wiederkommen. Weißt du, was ich meine? Dann ziehen die aus und gehen weg und irgendwann, wobei ich sagen muss, als sie zum Beispiel in Neuseeland war, da habe ich mir natürlich keine Sorgen gemacht. Also Sorgen auch, aber ich habe natürlich nicht jede Nacht nicht geschlafen, weil ich nicht wusste, wo sie ist.
Weil, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Es ging mir auch so, als unsere in Kalifornien war, da habe ich auch nicht dauernd getrackt, ob sie jetzt sicher nach Hause gekommen ist. Da war das dann halt die Aufgabe der Gasteltern, ne?
Und ich glaube, es ist halt irgendwie so, dass, also ich will nicht ausschließen, dass diese, also Ängste sind ja sowieso immer irrational, aber dass diese Bedenken oder so, die ich zum Beispiel so habe, auch ein Stück davon, dass da ein Stück davon mit drin ist, dass ich weiß, dieser Weg weg von mir, der natürlich auch total normal und so vorgesehen ist und der soll auch so sein, aber das geht mir ganz schön schnell zwischendurch geht mir auch so. Und ich denke dann immer so, oh Gott, also ne, ich seh die anderen halt auch schon so hinterher rennen, dabei sind die noch so, also mit 10 und 12 natürlich noch gar nicht dran, aber ich finde, das ist so dieses, man erlebt das mit dem ersten Kind zum ersten Mal und ich glaube, dann ist es besonders neu und ungewohnt.
Also ich erinnere mich auch eben noch genau daran, wie es war, als unsere Große so alt war wie die Kleine und wie schnell die Zeit seitdem vorbeigeflogen ist. Ja. Das sind nur diese 5 Jahre Unterschied. Und deswegen ist es echt so, oh Gott, nein, weil ist die auch schon so groß.
Mhm.
Also es ist wirklich extrem. Aber und du hast echt recht, das ist natürlich viel dieser Ängste passieren ja, sind ja nur in unserem Kopf. Ne? Also es ist ja wirklich irrational. Die meisten Dinge passieren ja einfach nicht.
Ja,
und dann malt sich dann, je länger man da wach rumliegt, die fürchterlichsten Schreckensszenarien aus.
Total.
Und ich, also ich hätte echt heulen können vorgestern. Mhm. Ich lag da echt so, oh Gott, wo ist mein Kind?
Ja, natürlich. Aber das ist eben auch sowas. Und ich weiß dann immer nicht, das ist wieder dasselbe mit dem, wie schürt man Ängste oder wie bereit, also was ist noch eine gute Vorbereitung für eine Situation oder sozusagen aufmerksam machen auf vielleicht mögliche Gefahren oder irgendwie so. Mhm. Und was ist schon hysterisch?
Ja, ja.
Und da finde ich, ich finde das echt eine Herausforderung für mich, das auszubalancieren, mein Kind nicht, also die sozusagen so von der Leine zu lassen, dass ich das Gefühl habe, okay, die kann das,
ja,
die kommt klar und sie gleichzeitig halt nicht irgendwie verrückt zu machen. Ne?
Mhm.
Also so, und was ich auch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel immer den Unterschied zu erklären zwischen, also keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel über Drogen oder sowas reden, ne, dann sagt sie immer, ich bin doch nicht bescheuert, ich würde nie das und das und das machen. Ob das jetzt so stimmt, sei jetzt mal dahingestellt.
Mhm.
Aber ich glaube schon, dass ich ihre Risikostruktur da ganz gut einschätzen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt morgen losgeht und sich eine Handvoll Pillen einschmeißt zum Beispiel, von denen sie nicht weiß irgendwie, ne, keine Ahnung. Und dann sage ich immer, ja, ich vertraue ja auch dir, aber ich vertraue nicht jedem Vollidioten, genau, der deinen Weg kreuzt.
Du weißt ja nicht.
Zufällig.
Ja, da zufällig. Genau. Weißt du noch, letztes Jahr, da habe ich um diese Zeit mir Sorgen darüber gemacht, weil unsere Große da mit ihrer Freundin alleine nach Portugal fuhr.
Richtig.
Zum Surfurlaub.
Ja.
Wo ja nichts passiert ist. Und jetzt nach dem Abi hat sie natürlich noch ganz andere Reisepläne.
Ja,
da
klar,
ist dann irgendwie so 3-4 Monate Asien plötzlich, darüber wird dann nachgedacht. Da mag ich noch gar nicht dran denken.
Ich frage mich dann immer, also beziehungsweise ich kann ja meine Mutter nicht mehr fragen, aber
du hast das ja auch
gemacht. Ich habe das auch gemacht. Und ich, das ist genau das, also meine Große hat mich jetzt gerade gefragt, wie war das denn, als du in meinem Alter warst?
Mhm.
Wie bist du denn, wie seid ihr denn ausgegangen? Was habt ihr denn gemacht? Wo seid ihr hingegangen? Musstet ihr Ausweise fälschen, um irgendwo reinzukommen und so weiter? Und dann habe ich auch so gedacht, also ich glaube, als ich 15 war, hat meine Mutter mich relativ, also da war das auch immer so, dass wir viel darüber immer geredet haben und sehr viel verhandelt haben. Und das funktionierte aber gut.
Du warst ja auch die Älteste.
Ja, genau.
Ich ja auch.
Ja. Aber ich hatte damals einen Freund, der 18 war schon, der ein Auto hatte.
Mhm.
Und der hatte nur ein Auto, weil der nämlich einen Nebenjob hatte als Pizzabote. Der fuhr für Pizzablitz. Mit seinem, hatte so einen kleinen, grasgrünen Seat, so einen ganz kleinen.
Mhm.
Jedenfalls hatte man, war das halt so ein vertrauenswürdiger Typ. Weißt du, wir gingen zusammen zur Schule, meine Mutter kannte den.
Ja, so
er war dauernd bei uns zu Hause oder viel bei uns zu Hause. Und die wusste, der trinkt nicht, wenn er fährt. Und wenn ich mit dem unterwegs war, dann war die relativ entspannt.
Ja.
Also zumindest hat sie so getan. Ich kann sie jetzt nicht mehr fragen, ob sie nicht auch wach gelegen hat und irgendwie so. Und dadurch hatte ich eine relativ viel Bewegungsfreiheit in dem Alter schon, weil ich irgendwie immer in so einer Gruppe von Leuten unterwegs war und die waren halt dann, also der war 18 und dann alles dazwischen, so zwischen 15 und 18. Ich war aber fast immer die Jüngste. Und das war, da war ich aber irgendwie so ein bisschen unter den Fittichen. Wahrscheinlich war das auch Quatsch, aber trotzdem.
Aber das ist ja meistens so.
Ja.
Ne? Die meisten Jugendlichen, die gehen ja nur in Rudeln
ja
aus. Bei mir war das auch so. Ich hatte auch einen älteren Freund. Und also erst einen, der war ein Jahr älter als ich. Und dann hatte ich später einen, der war 6 Jahre älter als ich. Das fanden meine Eltern auch erstmal nicht so
das
toll,
stimmt,
dass ihre 17-jährige Tochter da mit einem 23-jährigen Typen ankommt.
Da hatte ich einen, der war 10 Jahre älter als ich. Das fand ich auch richtig scheiße.
Und dann hat meine Mutter aber dann auch gesagt, so, du bist jetzt mit einem erwachsenen Mann zusammen, der studiert schon seit Jahren. Wir können jetzt dir natürlich keine Zeitvorschriften mehr machen. So, dann komm nach Hause, wann du meinst, du brauchst uns jetzt keine Zeit mehr mitzugeben. Nachher nicht mehr nach der Uhrzeit zu fragen, wenn du zu Hause sein sollst. Da war ich fast 18. Also so alt wie meine Große jetzt. Das erinnere ich noch. Aber bis dahin habe ich immer eine Uhrzeit mitbekommen. Die war zwar relativ großzügig bemessen.
Ja, aber trotzdem.
Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen wirklich für meine Mutter, und damit die Seelenfrieden hat und weiß, so, bis um diese Uhrzeit kann ich jetzt erstmal schlafen und dann gucke ich mal. Und wir hatten dann immer die Verabredung, wenn ich nach Hause komme, dass ich das Licht im Flur dann ausmache, damit sie sieht,
dass ich... Kannst du dich erinnern, dass wir mal so ein Gespräch hatten mit unserer Freundin Ricarda? Die ja auch drei Teenager, jetzt sind ich glaube der Große, ich weiß gar nicht, ob der noch zu Hause wohnt, aber damals waren es drei Teenies, das muss jetzt auch so ein gutes Jahr her sein, und die dann erzählt hat, dass sie denen immer gesagt hat, sie sollen, oder ist schon 2 Jahre her, sie sollen, wenn sie hintereinander, der Letzte macht das Licht im Flur aus und ihre Tür zu oder so, ihre Schlafzimmertür.
Damit sie weiß,
damit sie weiß, es sind alle drin sozusagen.
Ja.
Und damit sie nicht ständig hinter allen dreien her, also es ist ja furchtbar. Und dann hat sie aber erzählt, dann kamen, die wohnen in Köln, dann kamen die nachts zum 1. Mai, wo ja Maibäume gestellt werden im Rheinland. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über den Brauch. Und dann hat sie gesagt, das war so die Hölle. Erst, dann waren die erst irgendwie da, dann war wieder einer weg, dann kam wieder einer ins Bett und hat gesagt, wir gehen jetzt nochmal, wir stellen jetzt den Maibaum für den Freundin von dem Dingsbums. Dann sind die wieder gegangen, dann kamen die wieder, dann kamen die nochmal zurück und haben gesagt, wir gehen jetzt nochmal da und dahin, wir holen jetzt noch den und den ab und so. Und irgendwann hat sie gesagt, das reicht.
Ich will es gar nicht wissen.
Genau, gute Nacht.
Also so. Mir reicht es, wenn ihr morgen früh einfach ganz alle irgendwie in euren Betten liegt.
Aber das ist natürlich auch, das ist natürlich auch ein Prozess an der Stelle übrigens. Liebe Grüße, Ricarda.
Ja, von mir auch. Ja.
Genau, das ist übrigens der Block 23 Quadratmeter Stil. Könnt ihr euch auch mal angucken. Da denke ich auch oft dran, an die Erfahrungen von anderen Eltern, die ja schon durch sind. Also wo die Kinder, also genau, Ricardas jüngste Tochter ist so alt wie meine älteste. Also die hat natürlich dann sozusagen zwei Teenager-Vorsprung vor mir mit diesen Erfahrungen. Ne? Mhm. Und was auch lustig ist, da bin ich auch mal gespannt drauf, meine ist ja jetzt so tatsächlich in der Situation, dass sie, also ihr Freund wohnt halt auch am Arsch der Heide von hier aus.
Das gesehen. Thema hatten wir ja auch jetzt. Meine ist ja jetzt Single, aber meine war ja auch mit einem Gast.
Ja.
Ne? Berliner Speckgürtel.
Genau, ja. Der wohnt sozusagen da Richtung, also hinter Tempelhof noch Westen, ganz
genau, weit im Westen. Andere Seite der Stadt.
Genau, und das ist richtig weit. Und da will ich halt auch nicht, dass die hier rumgondelt, ne? Hin und her. Der ist Gott sei Dank so ein sehr auch verantwortungsbewusster junger Typ, der bringt sie auch, wenn die hier irgendwie unterwegs sind, dann kommt er hier hin, dann bringt er sie bis zur Haustür nach Hause.
Weißt du, demnächst wird er dann hier übernachten.
Ja, da habe ich mich noch quergestellt bis jetzt.
Das kommt jetzt als nächstes. Aber das war mir dann tatsächlich auch ab einem Punkt lieber, dass der bei uns mit übernachtet, als dass sie dann noch nachts mit ihm da irgendwie mit der Bahn nach was weiß ich wo fahren muss und oder dann noch im schlimmsten Fall alleine irgendwann wo auch immer zurück muss. Deswegen haben wir das dann schon meistens am Wochenende jedenfalls erlaubt. In der Woche nicht, dafür haben sie mich auch immer gehasst, in der dass Woche ich gesagt habe, in der Woche keine Übernachtung.
Ja.
Warum denn nicht? Weil der ging in Berlin zur Schule.
Ja.
Und wohnte aber außerhalb und für ihn wäre der Weg von uns bis zu seiner Schule auch kürzer gewesen als von sich nach Hause, von sich zu Hause zur Schule, aber da waren wir ziemlich gnadenlos.
Nee, das weiß ich auch nicht, wie ich das machen würde. Aber das sind halt so die Sachen, ne? Was sind so die Faktoren drumherum? Also bei meiner Großen ist es halt, der Freund wohnt weit weg, die ganzen engen Freunden sind sehr verteilt. Also eine hat sie, die auch hier in Mitte ist, da sind die Eltern aber auch eher streng. Die darf irgendwie, die muss, glaube ich, tatsächlich um 12 zu Hause sein. Also dann darf meine mehr, dann wird die natürlich nicht früher nach Hause gehen, nur damit sie mit ihrer Freundin fährt, sondern ne, so. Das sind lauter solche Sachen. Und dann ist es echt, der Abstand ist zu den Geschwistern so groß. Also ich bin mal gespannt, wenn die zwei Kleinen soweit sind, die sind ja nur 2 Jahre auseinander, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass die irgendwie... dass sie so Überschneidungen haben im Freundeskreis.
Ja, stimmt, die sind ja wirklich nicht
so weit. Genau, die sind ja nur knapp 2 Jahre auseinander. Und ich meine, jetzt finden die das eine total verrückte Vorstellung, weil die Große hat es neulich gesagt und dann sagt mein Sohn so, ich häng doch da nicht mit meiner kleinen Schwester ab.
Voll
so
uncool.
Da habe ich nur gedacht, lass mal warten, ob du nicht die Freundin von deiner kleinen Schwester zum Beispiel dann total interessant findest plötzlich.
Ich finde das auch so lustig jetzt bei meinen Mädels, die ja auf der gleichen Schule sind, sind auch viele kleine Geschwister von Freunden von der Großen in dem Dunstkreis von unserer Kleinen, wo man dann die Familien schon kennt und jetzt kommt die nächste Generation hinterher. Ja, jedenfalls, was ich auch so beobachtet habe, weil du gerade sagtest, die Eltern von der Freundin sind relativ streng, dass das oftmals total nach hinten losgeht. Mhm. Also da kenne ich mehrere Familien im Freundeskreis, die extrem streng waren mit den Kindern und denen sehr viele Vorschriften gemacht haben. Und die haben es dann, entweder sind die dann so richtig freigedreht und haben gesagt, so, ich lass mir gar nichts sagen. Mhm. Oder die machen es dann halt heimlich, aber dann auch richtig krass.
Mhm. Und dann weißt du nicht, was los ist, wenn was passiert. Ne? Das ist eben dann irgendwie so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen goldenen Mittelweg zu finden super schwer. Weil ich finde auf der anderen Seite, und das sehe ich zum Beispiel bei uns an der Schule und im Umfeld, ich sehe mehr Eltern, die ihre Kinder einfach laufen lassen.
Zu lange Leine. Ganz oder gar krass, keine
gar
Leine.
Gar keine Leine. Und im negativen Sinne. Und das grenzt schon an, ist mir doch egal, was ihr jetzt macht. Ich bin jetzt auf einem Yoga-Retreat in L.A. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber solche Leute gibt es. Ich kenne solche Menschen von Weitem.
Ja.
Und diese Kinder stürzen auch ab. Also da habe ich immer das Gefühl, die haben überhaupt gar keinen Halt und die machen dann, also ne, also nicht alle, ich will das jetzt auch genau, nicht so man, als man pauschal.
Eigentlich ist so der Mittelweg,
ja, aber find den mal.
Das, aber das ist wirklich das ist eine Gratwanderung.
Ja, und ich finde es echt schwer.
Jedes Kind anders ist. Ja. Und du kannst eben auch nur dein Kind so ein bisschen leiten, wie du gerade schon sagtest. Und du weißt nicht, was dann noch von außen alles für Faktoren dazu kommen, die du nicht steuern kannst.
Ja, und du kannst auch, also ich meine, ich bin jetzt bei meiner Großen an so einem Punkt, die ist jetzt mit diesem Jungen zusammen und ist ganz happy. Aber, und der scheint mir so, ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut, ne? Aber der scheint mir irgendwie so ganz solide zu sein. Weiß man aber ja nicht, ne? Jetzt stell dir vor, irgendwie eins von den Mädchen gerät an irgendeinen,
ja,
der Pillen vertickt vor der Schule. Kann ja alles sein, kann alles passieren. Die laufen hier rum.
Ja, ja.
Ne? Und dann
übrigens ist der soll hier einer verticken, der in einem schwarzen Smart unterwegs ist. Habe ich gehört.
Ehrlich?
Ja, das ist irgendwie das Ticker-Autos. Wissen wohl alle Mitte-Kids.
Ach du Scheiße.
Also, schwarzer Smart-Fahrer.
Direkt anzeigen, alle weg. Nein, aber ich finde das wirklich schwierig, weil du kannst bei deinen eigenen Kindern eigentlich nicht bei überhaupt gar keinen Kindern beeinflussen, von was die in dem Alter angezogen sind. Ne? Mhm. Also, und selbst wenn du denkst, dass du das weißt von deinen Kindern, was machst du dann? Ja? Also, weil wenn das eine Kind scheut vor diesen Sachen zurück und würde das nicht ausprobieren und würde sich eher irgendwie versuchen, in irgendeinem sichereren Umfeld zu bewegen und das andere Kind rennt genau drauf zu, weil es das genau das
ist total spannend
super spannend cool. findet. Und beide haben es nicht im Griff, by the way. Ne? Also das muss man ja auch nochmal sagen. Also diese Idee, dass die so rumlaufen und denken, ihnen kann nichts passieren. Ich habe heute Morgen mit einer Freundin telefoniert, die fuhr zur Arbeit und hatte mich auf ihrer Freisprechanlage und plötzlich sagt die, ey, war sie am Einparken schon bei ihrem, bei ihrer Firma, wo sie arbeitet und sagte, ey, Teenager sind schlimmer als Dreijährige. Sag ich, wie meinst du das denn? Sagt sie, ja, Dreijährige, den hast du gerade beigebracht, wenn ein Auto kommt, bleibst du stehen, dann bleiben die stehen und die haben im Zweifel vielleicht auch irgendwie Respekt. Aber Teenager denken ja, dass ihnen nichts passiert. Die sind ja irgendwie so, sagt sie, die latschen mir hier durch die Parklücke, während ich zurücksetze. Was glauben die? Also die merken es gar nicht. Sie meinte, die sind nicht angeschlossen. Und ich glaube, das trifft es sehr gut. Ja, die sind einfach in vielen Sachen nicht angeschlossen. Die sind,
ja, ein bisschen geistig behindert.
Ja, die sind auf jeden Fall nicht. Also ich will das jetzt gar nicht für alle Themen so sagen. Die interessieren sich ja auch oft für tolle Themen und engagieren sich und machen und tun. Ja, aber so in diesem.
Aber Ursache und Wirkung ist so.
Ja, das stimmt. Oh,
ja. Ja, aber das ist ja zum Glück, also bei unserer Großen würde ich sagen, ist diese Phase fast abgeschlossen. Manchmal, da denke ich auch so, also sag mal, knips mal dein Gehirn an. Aber das ist schon echt extrem, was die hier wuppen müssen. Und ich meine, wenn du dir überlegst, wie schnell die auch wachsen in der Zeit. Wir waren jetzt im Februar zuletzt bei meinen Schwiegereltern. Mhm. Und meine Schwiegermutter malt immer einen Strich an die Wand.
Mhm.
Und wir waren jetzt letztes Wochenende wieder da, also 4 Monate später. Nee, 5 Monate später. Quatsch, 3 Monate später. Und die ist 5 Zentimeter gewachsen in der Zeit.
Was, die Große? Die
Kleine.
Ach so, ich dachte jetzt gerade.
Nee, die Große ist nicht, die ist gar nicht mehr gewachsen. Ich glaube, die ist fertig. Mhm. Die wächst nicht mehr. Aber die Kleine ist 5 Zentimeter gewachsen.
Weißt du, was da los ist? Das ist also, ne, innerlich und überhaupt.
Also, unfassbar. Da kann man schon mal ein bisschen bekloppt sein.
Mhm.
Und irgendwie übernächtig.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, das sind halt auch alles so diese, ne, womit die alles so umgehen. Ich meine, mit 16, toi, 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 wahrscheinlich ist das eben, natürlich ist es auch bei jedem Kind was irgendwie verschieden, aber. Dann denke ich immer so, wir hatten schon schlimmere Zeiten. Also jetzt schlimmer in Anführungsstrichen, nicht wegen nachts aufbleiben oder solchen Sachen. Oder ich komme betrunken nach Hause und brülle das Porzellan an oder so. Aber andere Themen, wo es, das habe ich mich neulich noch mit meinem Mann drüber unterhalten und habe gesagt, ganz ehrlich, dann liege ich lieber wach bis 2, 3 oder irgendwas und warte, bis sie 6. kommen. Nein, bis 6 nicht. Du hast mein Mitleid. Als dass ich mir diese anderen Sorgen mache, sozusagen, aus den Jahren davor.
Also ich muss auch sagen, wir haben auch Glück gehabt jetzt bei der Großen. Ne? Das ist ja alles super gelaufen. Klar, jeder muss irgendwelche Erfahrungen sammeln und mal läuft was nicht so glatt. Aber im Großen und Ganzen können wir wirklich total froh sein, wie das bis jetzt gelaufen ist. Das ist
übrigens auch was, was mich total beruhigt. Ich habe so eine gute, enge Freundin, deren Kinder schon erwachsen sind. Die hat die sehr früh im Studium gekriegt und die sind beide schon erwachsen und berufstätig und sowas alles und Eltern selber. Und dieses Mädchen war eine Katastrophe mit 15. Ich kann mich daran erinnern, da waren unsere Kinder, also in diesem Freundinnenkreis, halt noch klein, ja. Kita-Kinder. Und die war so 15, 16 und drehte total frei, auch hier in Berlin-Mitte, mit Club irgendwie Gehoppe, mit älteren Kerlen, also 15 Jahre ältere Männer, die dann da plötzlich bei denen am Frühstückstisch saßen, mit, schön, keine Ahnung, mit Schule schwänzen, mit total absacken in der Schule, mit Lügerei, mit allem, alles, was du als Eltern fürchtest. Und die ist so toll jetzt. Weißt du, so, die hat sich wieder eingekriegt, die hat Abitur gemacht, die hat ein gutes Abitur gemacht, die hat studiert, die hat, weißt du, so, ich sehe die immer
und ist jetzt selber Mutter.
Ist selber Mutter. Und ich gucke mir die immer an und denke, ach, oh, Gott sei Dank.
Selbst wenn es mal nicht so runter,
ganz genau,
kann man noch Hoffnung haben, ja, dass am Ende alles gut,
genau,
wird.
Und ich muss wirklich sagen, ich habe damals unwissend mit meinen sehr, sehr kleinen Kindern dann noch immer diese Freundin angeguckt und habe gedacht, die ist verrückt. Kann die mal, wieso erlaubt die das? Also irgendwelche Dinge, ne?
Ja, ja.
Dass da irgendwelche Kerle übernachtet haben unter der Woche, dass dieses Kind irgendwie nächtelang nicht nach Hause kam, dass da sonst was alles lief. Und dann habe ich immer gedacht, die muss irre sein. Kriegt die das nicht mit? Kann die da nicht mal auf den Tisch hauen? Also ich würde mir das nicht bieten lassen. Weißt du, wie, mhm, du immer so denkst, wenn du selber da noch gar nicht bist als,
ja,
Eltern?
Ja, ja, das ist...
Und jetzt denke ich immer, wie oft habe ich schon innerlich Abbitte geleistet bei der? Und ich habe sie auch schon ganz oft gesagt. Und habe gesagt, ich bin so froh, dass du bist mir so ein Beispiel. Ja, und das Kind ist mir auch ein Beispiel, weil ich immer denke... Okay, also so ein bestimmtes Maß an Ausflipperei gehört halt auch einfach dazu. Und das heißt noch nicht, dass dein Kind irgendwie verloren ist für den Rest seines Lebens, ne?
Ja, das macht wirklich Mut. Wobei, also wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht beschweren, mhm, bei der Großen. Jetzt stehen natürlich so ganz andere Themen bei uns auf dem Tableau. Wir müssen jetzt natürlich mal, oder sie muss jetzt natürlich mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Mhm.
Und das sind natürlich, ja, meine Mutter, die sagte jetzt schon zu mir am Wochenende, du musst jetzt echt stark sein. Die nächsten Monate, oh, werden eine Herausforderung für dich sein. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das bei dir und deiner Schwester war nach dem Abi, wo ihr dann irgendwie nachmittags um 2:30 mal in der Küche aufkreuzet, um Mittag zu essen und ich deckte gerade den Mittagstisch, um Frühstück zu essen und ich deckte gerade den Mittagstisch ab.
Mhm.
Und ja, also.
Ja, das stimmt. Das sind natürlich so. Das ist dann wieder was ganz anderes. Oder auch dieses, wenn du sagst, sie möchte gerne irgendwie ein paar Monate durch Asien reisen.
Mhm.
Ich höre jetzt gerade von allen Leuten, deren Kinder jetzt gerade Abitur machen, die alle solche oder viele solche Pläne haben.
Ja.
Alleine durch Australien,
Neuseeland,
genau, und so.
Gut, sie ist ja noch nicht volljährig, deswegen kann sie das jetzt sowieso erstmal noch nicht machen. Mhm. Die muss jetzt erstmal Kohle verdienen,
ja,
dafür.
Und ja, aber das sind so Sachen, ne, wo ich dann denke, okay, und wie haben unsere Eltern das ausgehalten? Ne? Da gab es keine Handys, es gab kein Internet. Ich kann, mhm, mich erinnern, ich war mit dem Rucksack in Indonesien unterwegs 1996 und hatte dann einen Bänderriss, weil ich gestürzt war.
Ach ja, die Story.
Genau. Oh Gott, oh Gott, und musste PR-Gespräch meinen Vater anrufen und sagen, Folgendes ist passiert. Und
so, was soll ich nun machen?
Was soll ich jetzt machen? Und der dann zu mir gesagt hat, ja, entweder du gehst jetzt ins Krankenhaus, dann gibst die dich ein und du kommst zurück. Das war irgendwie an Tag 3 unserer Reise oder so passiert. Oder du legst jetzt den Fuß hoch und kühlst. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist Mediziner. Das war also eine Ferndiagnose, ja, die er gestellt hat und hat gesagt, du legst den Fuß hoch und kühlst das mal ein bisschen. Weil es war zwar super dick, aber nicht sehr schmerzhaft. So dass er gesagt hat, das wächst auch so wieder zusammen, je nachdem, was da ist.
Schön.
Und so habe ich das dann gemacht.
Hast du ein paar Bücher dabei? Setz dich in den Fuß.
Genau.
Hoch. Oh Gott.
Und dann sind die anderen ohne mich auf dem Vulkan getreckt auf Bali. Und ich saß da und habe aufs Meer geguckt mit dem Fuß hoch und ein Eispaket da drauf.
Mhm.
Aber klar, die mussten es dann halt auch aushalten, ne? Tausende von Kilometern weit weg, ohne zu wissen. Und wir haben uns immer gar nicht gemeldet.
Ja,
also,
nee,
das war, glaube ich, der einzige Anruf.
Wir sind auch, also mein Mann und ich, wir sind ja schon sehr lange zusammen. Dieses Jahr 25 Jahre. Deswegen haben wir auch einige Asienreisen zusammen gemacht. Und da haben wir dann immer, wir sind meistens über Weihnachten dann gefahren. Mhm. Oder kurz nach Weihnachten los und dann über Silvester. Und dann haben wir immer Silvester angerufen, weil mein Opa Silvester Geburtstag hat. Da haben wir dann einmal in der ganzen Zeit angerufen und ein paar Mal haben wir auch einen Fax geschickt. Das ging irgendwie
stimmt,
ganz gut.
Das haben wir,
dass man dann so einen handschriftlichen Brief gefaxt hat einfach.
Mhm.
Und wir hatten nämlich auch in Indien Motorrad, also einen Vespa-Unfall mit offenen Beinwunden. Und
das willst du auch haben.
Das war auch echt schön. Aber wir haben es auch überstanden.
Ja, gut, dass deine Eltern das dann nicht wussten in dem Moment.
Ja, nee, das haben wir denen auch erst dann erzählt, genau, als wir zurückkamen.
Aber das sind genau solche Sachen, wo ich dann immer denke, klar, das ging natürlich früher auch alles. Und wie hart muss das denn, oder wahrscheinlich war es gar nicht so hart, wahrscheinlich war es genauso hart wie jetzt. Vielleicht war es dann sogar leichter, wenn die nichts gehört haben, dann wussten die, keine Nachricht ist eine gute Nachricht wahrscheinlich. Mhm. Weiß ich nicht. Und heutzutage denkt man ja immer, dass sie sich melden müssen.
Ja, wobei als unsere Große in Kalifornien war, hat die sich auch nur bei uns gemeldet, wenn sie nicht gut drauf war.
Mhm.
Also dann so Jammeranrufe kriegten wir dann so, alles ist scheiße und die sind alle doof. Aber wenn sie sich nicht gemeldet hat, dann ging es ja eigentlich immer super.
Das ist bei meiner auch so. Deswegen bin ich bei der auch immer, das stimmt schon. Also wenn die jetzt so irgendwie wirklich unterwegs ist und ich höre gar nichts, keine Ahnung, letztes Jahr Klassenreise aus in Rom oder so, dann denke ich mir immer so, alles klar, dann läuft der gut, dann bin ich nicht gefragt, gerade umso besser. Mhm. Das war in Neuseeland natürlich eigentlich auch so, ne, dass ich wusste.
Also was ist das Fazit für uns jetzt hier?
Also ich glaube, das eine ist, ich würde das für mich so zusammenfassen, man muss in Beziehung bleiben mit seinen Kindern, man muss im Gespräch bleiben mit seinen Kindern. Man muss auch, und ich glaube, das ist was aus Elternsicht, finde ich gerade heutzutage, wo alle immer so bedürfnisorientiert sind, man muss auch seine eigenen Bedürfnisse als Eltern im Blick haben und sich fragen, was man aushalten kann.
Und wie man funktionieren kann.
Genau. Also weil ich denke das so oft, wenn ich solche, es gibt ja da so sehr, wie soll ich mal sagen, sehr ausführliche
Kinderbedürfnisorientierte.
Genau, also das ist ja so ein Trend im Internet, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in unserer Folge Strenge Eltern, dass ich das teilweise echt schwierig finde. Und ich finde es unter dem Aspekt auch schwierig, nicht weil ich Bedürfnisorientierung und so bezüglich meiner Kinder nicht richtig und so finde, im Gegenteil. Aber ich finde, es muss eben immer klar sein, was man selber überhaupt leisten kann.
Genau.
Ne? Und was man auch aushält emotional. Ja. Also nicht nur von der Energie, sondern eben auch psychisch und emotional. Und das, also das auszubalancieren, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Dieses Loslassen können, also Lernen.
Ja.
Und das muss man ja ich von glaub, beiden Seiten lernen. Da
können wir beide doch auch noch ein bisschen lernen.
Ja.
Müssen wir.
Ja.
Ich ja nicht anders. Und es ist wirklich wahr, das ist witzig, dass man sich dann so von diesen Sorgen frei machen kann, wenn die Kinder ganz weg sind. Mhm. Wenn die auf einem anderen Kontinent sind, dann so, okay, gut.
Ja,
jetzt. Tschüss. Oder noch nicht mal, als sie in Portugal war, wusste ich ja jetzt auch nicht jeden Abend, wann sie nach Hause kommt und
wie
sie
genau.
nach Hause kommt. Aber da war das dann okay.
Also es ist auch irgendwie, ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch nochmal immer die Frage. Also ich bin ja, wir sind ja hier nun wirklich mitten in der Großstadt und ich finde schon, abgesehen davon, dass die Zeiten andere sind als zu der Zeit, als wir in dem Alter waren, aber ich finde schon, dass es ein großer Unterschied ist, ob du so krass urban aufwächst, wo es so alles gibt, also an Möglichkeiten, aber eben auch an Gefahren, sage ich jetzt mal ganz pauschal, als wenn du irgendwo in einer Kleinstadt bist oder auf dem Dorf. Nicht, dass sie da nicht saufen und kiffen, das ist mir klar, oder dass da nicht auch Übergriffe passieren und diese ganzen Dinge. Und bei uns zum Beispiel früher, weil ich auch so in so einer kleineren Stadt aufgewachsen bin und am Stadtrand gewohnt habe, war immer das Thema, das war also, es gab schlechten öffentlichen Nahverkehr.
Autofahren betrunken,
das war, oder Motorrad, das war immer die größte Gefahr, als ich in dem Alter war. Oder eine der größten, glaube ich, Ängste meiner Eltern. Aber ich finde schon, dass dieses Aufwachsen in der Großstadt allen Beteiligten sehr viel abfordert. Also den Kindern zu lernen, wie sie sich in dieser Stadt bewegen. Ich meine, das können sie natürlich schon, aber aus Kindersicht, also wie sie sich jetzt als so halbwegs erwachsene Menschen in dieser Stadt bewegen, auch nach 22 Uhr. Und für uns Eltern, wie wir sozusagen lernen, in dem Kontext einer Großstadt da loszulassen, ohne verrückt zu spielen.
Ja, es gibt natürlich auch echt merkwürdige Menschen hier. Aber ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch mit einem meiner Handwerker, der so Ur-Berliner ist.
Mhm.
Und der hat auch Kinder und der sagte, er fände immer das richtig, dass man hier so gut aufgehoben wäre, weil immer jemand wach ist und immer jemand guckt und es viele normale Leute gibt, die einen Blick auf ihren Kiez haben. Und dass er, solange die Kinder sich natürlich in dem eigenen Dunstkreis sozusagen bewegen, sich sicher fühlt und das Gefühl hat, hier alle gucken immer so ein bisschen drauf.
Das stimmt, das würde ich für unseren Kiez auch so sehen. Also wenn die sich hier zum Beispiel bewegen, da bin ich nicht ängstlich. Also wenn die jetzt hier auch meine Kleinen, die fahren ja auch mit dem Fahrrad zum Spielzeugladen und zum Schreibwarenladen und gehen irgendwie, keine Ahnung, also sie bewegen sich ja auch hier frei.
Ja, ja.
Also, aber eben in einem relativ überschaubaren Umfeld. Und bei der Großen, ich muss echt sagen, wenn die jetzt zum Beispiel sich hier im Volkspark rumtreiben, was da ja gibt es ja genauso Leute, also nicht da vielleicht auch so schlimm Leute wie im Weini.
Ne?
Ja, stimmt, da war ja mal diese. Aber das ist dann halt schon wieder eine Frage der Uhrzeit, ne? Also, dass das halt irgendwie um 4 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens passiert und nicht um 23.30 Uhr, weil da ist nämlich hier Kirmes angesagt im Volkspark bei dem Wetter. Aber Da bin ich auch nicht so ängstlich. Ich finde dieses Rumgegondel, also ich finde diese öffentlichen Verkehrsmittel nachts finde ich ganz schwierig.
Umsteigen am Alex
finde ich die Hölle. Hermannplatz, hallo? Ja, also so Schlesisches Tor, Kotti.
Ja, ich bin ja froh, dass die bisher gehen die kaum aus, da in der Ecke. Mhm. Also
ja, meine nicht, auch nicht, aber die geht da immer durch. Also die muss ja immer, wobei die selber auch zum Beispiel lieber Bus fährt. Die fährt aber, da musst
du
halt auch.
Das finde ich auch nicht schlecht, weil du dann den Busfahrer zumindest als echten lebenden Menschen greifbar vorne sitzen hast. Ne?
Ja.
Ja. Jedenfalls denke ich Kommunikation und Resilienz.
Resilienz auch bei den Eltern. Auch für die Eltern. Ganz genau. Ja, und so ein bisschen auch dieses, also das sehe ich bei meiner Großen auch, die, wir reden viel miteinander, das war schon immer so. Das hat aber natürlich was mit ihrer Persönlichkeitsstruktur zu tun, wie gesagt, so ist sie halt. Und ich stelle interessanterweise fest, dass sie mir sogar mehr erzählt, je weniger ich frage. Mhm. Ob, also so dieses, dass sie von selber kommt und mir Sachen erzählt und dann kriege ich irgendwie so Rand- und Hintergrundinformationen nebenher, also so ohne, dass ich jetzt irgendwie nachfragen muss, wo warst du denn, wer war denn da, was hat der denn gesagt, hat der was getrunken, der waren da auch andere Eltern.
Witzig, ja, das stimmt total.
Das wäre, ist jetzt für mich so eine, ich sag jetzt mal, das ist gar keine Strategie, ich bin wirklich auch einfach so oft, dass ich sage, ich kann jetzt nicht, geh weg, erzähl mir jetzt nicht noch was, ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen. So.
Die Momente kriege ich auch, wo man denkt, oh so, jetzt setze ich mich hier schön gemütlich hin und entspanne mich mal raus. Und dann kommt das Kind und fängt an.
Zu quatschen.
Oh, stell dir mal vor.
Und dann hat der gesagt und hat die gesagt und ich so, was, wer?
Ja, genau. Und man denkt, ach Mensch, eigentlich super, dass mir das alles erzählt, aber eigentlich, ich muss ja, ich hab dich so oft zitiert, ich weiß gar nicht, ob du es auch im Blog gesagt hast oder ob du es nur zu uns, zu mir gesagt hast, dass du letztens zu deinen Kindern gesagt hast, du bist keine Servicemaschine. Mhm. Und ich muss das, ich zitiere dich jetzt ständig.
Ich sag das ganz oft.
Im Moment, ich wurde immer so eingespannt zum Lernen von der Kleinen. Immer so, kannst du dich nochmal abfragen? Und ich erklärst du mir nochmal den Aufbau der Zelle? Und ich immer so, ich habe meine Schulzeit schon abgeschlossen eigentlich.
Ja. Ja, das stimmt. Das sage ich allerdings bei meinen Kindern. Ja, wenn die einen so einspannen, aber für alle möglichen Sachen.
Für alles.
Ja.
Und dann, wenn sie fertig sind mit Lernen, haben sie Hunger und dann müssen sie gerne nochmal irgendwas genäht haben. Oder,
ich zitiere dich ja übrigens auch immer, wenn ich sage, für wen hast du das dahingestellt? Wenn die ihre Sachen nicht direkt in den Geschirrspüler, sondern daneben stellen.
Wie schön. Ja. Wie schön, dass Guck wir mal. Uns gegenseitig solche tollen Sachen wir uns hier
für einen Support beibringen. Im Alltag sind.
Ach, Wahnsinn. Ach, Anna.
Ja.
So, ich glaube, wir müssen jetzt mal aufhören. Wie spät ist denn das eigentlich? Ja, wir müssen mal aufhören.
Ja.
Stündchen haben wir schon.
Ja, auf jeden Fall sind wir, wie ihr hört, bei diesem Thema noch gar nicht irgendwie, also überhaupt nicht expertenmäßig unterwegs und freuen uns über, wie macht ihr das eigentlich mit euren Kindern? Über Tipps, über Anregungen, Erfahrungsberichte. Haut raus.
Genau. Erzählt uns, wie ihr das alles managt und wie ihr damit lebt.
Eigentlich könnte man auch mal so die lustigsten Anekdoten sammeln, ne? So anonym. Also jetzt nicht du und ich, andere Menschen.
Unsere Kinder machen ja auch nichts Schlimmes.
Nein. Die haben auch keine gefälschten Ausweise und nehmen keine.
Ich habe noch mehr schon gesagt, als ich eigentlich wollte. Aber gut, das ist auch schwierig. Naja, also vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Tschüss.
Macht eure Daten an. Direkt eure Kinder.
Nein.